Manche Ereignisse werfen Schatten voraus. Das sieht hier ziemlich verheißungsvoll, aber auch geheimnisvoll aus. Und wenn Sie wissen wollen, was da so verborgen ist drunter, dann kommen Sie einfach am nächsten Sonntag zur Weihnachtsbibelstunde. Dann wird das Geheimnis gelüftet. Aber jetzt heißen wir Sie herzlich willkommen bei dieser Bibelstunde am zweiten Advent. Und ich grüße Sie zum Anfang mit dem Wort für den Monat Dezember. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das steht in Jesaja 60, Vers 1. Und als Lied zum Anfang singen wir das Lied unter der Nummer 135. Advent ist es heute. Und da müssten Sie also mindestens bei einer Art von Büchern umblättern. Für die letzten Strophen. 135. Advent ist es heute.
Wir haben gesungen, er kam. Er kommt heute und er wird kommen. Wir können Jesus darüber anbeten, den Vater darüber anbeten, dass er seinen Sohn geschickt hat, dass Jesus gekommen ist. Und dazu gibt es ein wunderbares Lied von Gerhard Schnitter. Gott, aus lauter Liebe hast du dich zu uns aufgemacht. Gerhard Schnitter hat dieses Lied mit einer Musik versehen, wo ziemlich große Tonsprünge drin sind. Ich glaube, oder ich vermute es zumindest, dass er ausdrücken wollte, was das eigentlich für eine Entfernung, für ein Extrem ist, aus der Himmelwelt, aus der Herrlichkeit herunter auf die Erde. Gott aus lauter Liebe, wir singen dieses Lied.
Dann beten wir und danken dir von ganzem Herzen, lieber Herr, dass du dich aufgemacht hast. Wir können es nicht verstehen, mit unserem kleinen menschlichen Verstand letzten Endes auch nicht erklären. Es gibt nur diese eine Begründung aus lauter Liebe. Herr, was muss das für eine Liebe sein? Und keiner von uns muss jetzt denken, dass sie ihm nicht gilt, sondern nur den anderen, sondern diese Liebe gilt jedem von uns. Für uns hast du dich aufgemacht, zu uns bist du gekommen, für uns bist du den Weg ans Kreuz gegangen. Wir danken dir sehr, Herr. Lass es heute unsere Adventsfreude werden, dass du dich zu uns aufgemacht hast, dass du zu uns gekommen bist und dass wir zu dir kommen dürfen, jederzeit, mit allem. Wir danken dir, dass du auch jetzt in unserer Mitte bist, dass du auch jetzt gekommen bist. Du hast es versprochen, wo die Deinen zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Und das brauchen wir, Herr. Wir bitten dich jetzt, dass du uns segnest und beschenkst. Amen. Advent. Zweiter Advent. Die Adventszeit dieses Jahres hat eigentlich vor einer Woche begonnen. Mit dem ersten Advent, aber in den Geschäften hat sie ja längst Einzug gehalten. Schon sehr lange vorher schmücken adventliche Dekorationen die Straßen und die Schaufenster. Aber so ist auch die eigentlich stille Zeit zu einer lauten Zeit geworden. Und da ist es so gut, miteinander stille Zeit zu haben. Zum Beispiel auch jetzt heute Nachmittag in dieser Bibelstunde. Wir werden heute Nachmittag immer wieder gefragt. Ich will nur nicht sagen, wir werden in Frage gestellt. Nein, aber es werden uns Fragen gestellt. Für mich sind einfach einige Adventsfragen wichtig geworden, auch bei meiner Vorbereitung für heute Nachmittag. Und nachdem ich sie zuerst mir gestellt habe, denke ich, dass ich sie auch Ihnen stellen darf. Vielleicht haben Sie es entdeckt in dem Lied, das wir vorhin gesungen haben, Advent will dich fragen. Ich habe das zum ersten Mal so bewusst gesungen und erlebt bei meiner Vorbereitung und vorher schon, Advent will dich fragen. Ich stelle Ihnen jetzt gleich eine Frage zum Anfang. Seit wann gibt es denn Advents- und Weihnachtslieder? Was denken Sie? Wann die ersten entstanden sind? Es wird ja in der Advents- und Weihnachtszeit viel gesungen. Das ist auch gut so. Denn das Lied gehörte tatsächlich schon zum Anfang des Weihnachtsevangeliums und ist gar nicht mehr wegzudenken. Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, dann finden wir im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums zwei Lobgesänge. Und ich möchte sagen, das sind die ersten der vielen, vielen Advents- und Weihnachtslieder. Also schon vor dem Lobgesang der Engel über dem Hirtenfeld gab es schon zwei andere Lieder. Und heute Mittag geht es um das Lied, das der alte Priester Zacharias angestimmt hat. Ein Lied der Hoffnung und des Vertrauens. Ich habe entdeckt, dass uns dieses Lied einiges zu sagen hat und dass es uns auch einiges zu fragen hat. Es kann jetzt nicht in einer Stunde um den ganzen Lobgesang gehen, aber um einige Aussagen. Aber wir hören jetzt den ganzen Lobgesang einfach um des Zusammenhangs willen. Das ist Lukas 1, 67 bis 79 und Schwester Renate wird den Text lesen. Danke.
Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf dem Weg des Friedens.
Drei Teile, drei Überschriften. Ein armseliges Leben ist das erste, ein herrlicher Besuch und dann noch ein sinnvolles Leben. Zuerst das armselige Leben. Vielleicht kommt Ihnen dieser Ausdruck armselig etwas seltsam vor. Ich fand ihn in einem Kommentar. Manchmal hilft es, die Bedeutung eines Wortes besser zu verstehen, wenn man überlegt, was das Gegenteil ist. Was ist das Gegenteil von armselig, habe ich mir überlegt. Und man könnte vielleicht so sagen, beeindruckend, reich, blühend, ganz lebendig, wachsend, in Bewegung. Armselig, mit diesem Ausdruck kann man tatsächlich eine Zeit im Volk Israel beschreiben. Eine lange Zeit, eine armselige Zeit, so hieß es in diesem Kommentar. Nachdem die Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren, war eine Zeit, in der es an vielem fehlte. Es gab keine Propheten mehr, keine Botschaften mehr von Gott, nichts mehr, was Gott ihnen zu sagen hatte. Und der Tempel, der nach der Rückkehr unter Esra wieder aufgebaut wurde, war viel einfacher als sein prächtiger Vorgänger, wirklich auch viel armseliger. Diese Zeit wird in der israelischen Religionsgeschichte eine armselige Zeit genannt. Auch darum, weil mancher den Glauben vielleicht lieber aufgeben wollte, als noch weiter zu glauben, und mancher hat es vielleicht auch getan. Aber in dieser Zeit gab es auch Menschen in Israel, die in Treue festgehalten haben, was sie hatten und was sie waren. Sie waren immer noch Gottes Volk und sie hatten viel Wort Gottes schriftlich. Aber ganz gewiss kam auch bei den frommen Israeliten immer wieder in dieser Zeit die Frage auf und auch der Zweifel: Hat Gott denn vergessen, was er uns versprochen hat? Er hat uns einen Retter versprochen, den Messias, durch den gesegnet würden alle Geschlechter auf Erden. Hat er es vergessen? Nichts ist davon zu sehen, gar nichts. Nur Armseligkeit. So eine lange Wartezeit, haben sie sich gefragt, kann das noch sein? Und viele in Israel haben diese Zeit ganz gewiss erlitten und schwer daran getragen. Und im politischen Bereich sah es zu dieser Zeit auch nicht gut aus. Herodes der Große war König. Er war ein grausamer Herrscher, an dessen Händen viel Blut klebte. Er war ein König von Roms Gnaden. Und eben zu dieser Zeit, die ich jetzt versucht habe, ein wenig zu beschreiben, also als alles ziemlich hoffnungslos aussah für Israel, da begann die Geschichte, die das Kommen des Retters einleitete. Gott hat die Treuen im Volk gesehen, die treu waren, die dran geblieben sind, trotz aller Fragen und Zweifel. Und an diese Treue hat Gott jetzt angeknüpft. Jetzt war Gottes Zeit. Da gab es dieses alte Ehepaar. Er war Priester und hieß Zacharias, das heißt, Gott gedenkt. Er und seine Frau Elisabeth waren aus dem Geschlecht Aarons, also aus dem Priestergeschlecht. Aber nicht darum nur hat Gott bei ihnen gerade angeknüpft, was über lange Zeit so unterbrochen schien. Nicht deshalb hat er bei ihnen angeknüpft. Ich denke, der Grund dafür war das, was wir in Lukas 1, Vers 6 lesen. Sie waren alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Satzungen und Geboten des Herrn untadelig. Das ist eine Aussage. Solch eine Treue, solch ein Dranbleiben ist in den Augen Gottes sehr kostbar. Treue ist ja immer auch ein Dennoch, ein Obwohl. Obwohl es so ist, wie es ist, bleibe ich dran, will ich weiter glauben, weiter vertrauen. In guten Zeiten treu zu sein, zu halten, was man einmal versprochen hat, und das zu glauben, was Gott versprochen hat, ist nicht so schwer. Aber in den ganz anderen Zeiten ist es oft sehr angefochten. Da gibt es immer wieder auch diese Stimme: Sollte Gott gesagt haben? Sollte er das wirklich versprochen haben? Und du glaubst da immer noch dran? Sieh doch, wie es aussieht, ganz anders. Zacharias und Elisabeth waren treu, sie lebten mit Gott, sie lebten vor Gott ihr Leben. Immer noch, auch in der armseligen Zeit, als es aussah, als hätte Gott sein Volk vergessen. Es gab in ihren Herzen ja einen großen Kummer, den Kummer über ihre Kinderlosigkeit, aber auch über diese Schmach, die das damals bedeutete. Das war es tatsächlich. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, mit Gott zu leben. Und Gott hat angeknüpft an diese dennoch Treue. Er hat Zacharias erwählt als erstes Glied in einer Kette. Gott würde jetzt tun, was er versprochen hatte. Gott gedenkt. Gott gedenkt jetzt an Israel. Er hat nicht vergessen, dass er einen Retter versprochen hat. Eine armselige Zeit. So habe ich diesen ersten Teil ja überschrieben. Und in seinem Lobgesang sagt Zacharias von dieser Zeit ohne Gott, dass es ein Sitzen in Finsternis und Schatten des Todes ist. Und das ist bis heute so. Damals gab es den Retter noch nicht. Heute wissen wir, dass er gekommen ist, dass es ihn gibt. Aber viele Menschen fragen nicht nach ihm. Sie meinen, dass sie ihn nicht brauchen. Und wer nicht nach Gott fragt, und nach seinem Retter, der lebt in der Finsternis und im Schatten des Todes. Und das ist ein armseliges Leben, auch wenn es nach außen anders aussehen mag. Die Finsternis ist das Bild für die Gottesferne und den damit verbundenen Zustand des Elendes. Die meisten Menschen würden nicht zugeben, dass ihr Leben ein armseliges Leben ist, weil sie ohne Gott leben. Aber sie wissen ja auch nicht, wie das Leben sein kann mit Gott. Ganz anders. Und wirkliches Leben. Wenn ein Mensch aus dieser Finsternis nicht herauskommt, dann wird er an seinem Lebensende nicht nur im Schatten des Todes sein, sondern ewig tot und fern von Gott. Und ist nicht auch das ein armseliges Leben, darauf zuzuleben? Aber Gott hat alles getan, wirklich alles, damit kein Mensch ein armseliges Leben leben muss. Kein Mensch müsste in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, keiner. Gott hat alles getan. Aber hier stelle ich nun eine Frage. Advent will dich fragen, Advent will uns fragen, leben wir, die wir Gottes Kinder sind, nicht manchmal auch ein armseliges Leben? Nicht, weil wir den Retter nicht kennen. Wir kennen ihn. Wir gehören ihm. Und wir wissen auch, dass Gott alles getan hat. Unser Leben ist dennoch manchmal ein armseliges Leben, weil wir vielleicht zu wenig mit ihm leben. Gott hat alles getan, damit wir das andere Leben leben können. Und ich erinnere noch einmal an das, was ich vorhin als Gegenteil von armselig genannt habe, ganz lebendig, wachsend, in Bewegung. Solch ein Leben dürfen die leben, die diesem Herrn gehören. Aber nun hat das Tun Gottes damals begonnen, das sichtbare Tun. Zacharias hatte Priesterdienst im Tempel, das Los war auf ihn gefallen, das Räucheropfer darzubringen. Das wurde zweimal täglich gebracht, am Morgen und am Abend, und es geschah auf dem goldenen Räucheraltar, der im Heiligtum stand. Aus dem Talmud weiß man, dass ein Priester während seiner Lebenszeit nur einmal das Räucheropfer darbringen durfte. Also war dieser Tag, an dem Zacharias nun dran war, ein ganz besonderer, eigentlich ein Höhepunkt in seinem Priesterleben. Und der Dienst am Räucheraltar wurde ausgelost. Durchs Los redete Gott selber, und das heißt er dann, Gott wollte, dass Zacharias an diesem Tag das Räucheropfer darbrachte. Gott wollte es, denn im Heiligtum des Tempels wollte Gott ihm etwas sagen. Das tat er durch seinen Engel, durch Gabriel, den schickte Gott in die armselige Zeit und Welt hinein. Ich will jetzt das, was der Engel dem Zacharias sagte, nicht im Einzelnen erwähnen, ich lese einfach aus Lukas 1 die Verse 11 bis 17. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Was für ein Reden Gottes zu Zacharias. Was für eine Zäsur in dieser armseligen Zeit, die jetzt gewesen war. Und nun hat Gott geredet. Wie hat Zacharias auf diese Botschaft reagiert? Mit Zweifel, mit Fragen. Wie soll ich das erkennen? Ich bin alt und auch meine Frau ist betagt. Und wir merken, und wir wissen es vielleicht sowieso, auch der fromme Mensch und vielleicht gerade der meint manches Mal, dass er klüger sei als Gott. Der Engel sagt ihm dann, wer er ist, Gabriel, der vor Gott steht, der also direkt von Gott kommt. Gott hat mich gesandt, also das heißt, du solltest meinen Worten glauben. Zacharias bekommt dann ein Zeichen. Er wird stumm, weil er nicht glaubte. Das war ein göttliches Zeichen dafür, dass Gott hier redet und handelt. Und wenn Gott redet und handelt, dann müssen alle Einwände verstummen. Oder soll ich so sagen, dann dürfen alle Einwände verstummen. Und Elisabeth wurde schwanger. Wir kennen keinen Fall in der Bibel, in dem ein Wort Gottes nicht eingetroffen ist. Und das ist wieder eine Adventsfrage an uns. Advent will uns fragen, glauben wir dem Wort Gottes? Glauben wir, dass Gott tut, was er versprochen hat? Das versprochene Kind wurde geboren. Nach der Geburt des Kindes stimmte Zacharias seinen Lobpreis an. Er konnte wieder reden, nachdem er das Wort Gottes ernst genommen hat und auch dafür kämpfte, dass das Kind Johannes heißen wird. Da heißt es dann von Zacharias, er wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Und in seinem Lobgesang finden wir das Staunen über das, was dann meine zweite Überschrift ist, ein herrlicher Besuch. Also nun überlegen wir noch einmal, armseliges Leben und in diese armselige Zeit hinein, nun dieser herrliche Besuch. Aber ehe ich an diesen zweiten Teil komme, singen wir das Lied unter der Nummer 139. 139. In eine Welt voller Dunkelheit. Ich sagte vorhin auch, unser Christenleben kann manchmal armselig sein, weil es um vieles andere geht, aber nicht um diesen Herrn und das Leben mit ihm. Und es muss nicht so bleiben. Und darum beschäftigen wir uns jetzt auch mit diesem zweiten, ein herrlicher Besuch. Wir wissen es längst, dass er gekommen ist. Aber dass er vielleicht auch heute hereinkommen darf, dass aus unserem armseligen Christenleben wieder ein anderes wird, ein herrlicher Besuch. Wieder eine Adventsfrage. Advent will uns fragen, können wir noch staunen über diesen Besuch? Es hat uns besucht, der Aufgang aus der Höhe. Können wir noch staunen? Ich habe mir vorhin noch kurz vor der Bibelstunde überlegt, Gewöhnung und Gewohnheiten haben auch etwas Gutes, gar keine Frage. Aber an dem, was eigentlich unaufhörlich zum Staunen und zum Freuen ist, an das sollten wir uns nicht gewöhnen, an dem sollten wir uns freuen. Mehr freuen, das sage ich auch mir, mehr freuen. Dass unser Christenleben nicht armselig ist, sondern ein Leben der Freude und des Staunens. Advent will uns fragen, können wir noch staunen über diesen herrlichen Besuch, also dass Jesus in die Welt kam, dass er für uns kam, zu uns. Es hat uns besucht, der Aufgang aus der Höhe. Dieser Besuch war schon lange angekündigt im Alten Testament. Es wird einer kommen. Das hatte Gott schon zur Schlange im Paradies gesagt. Da wurde dieser Besuch schon angesagt. Und noch an vielen Stellen im Alten Testament finden wir diese Voraussage. Eine habe ich vorhin genannt, Jesaja 60,1. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Oder Sacharja 9, Vers 9. Sieh, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, Worte aus dem Alten Testament, als Gott noch geredet hat durch seine Propheten. Besuch war angesagt. Diese Ansagen kannten die Israeliten alle. Darum warteten ja viele unter ihnen. Und nun kann Zacharias sagen, er hat besucht und erlöst sein Volk. Wir merken, Zacharias spricht hier als Prophet. Er sprach von dem, was demnächst erst geschehen würde. Als wäre es schon geschehen. So gewiss war er nun. Es stand auch jetzt ganz dicht bevor und würde ganz gewiss geschehen, denn in Zacharias Familie würde jetzt der Wegbereiter geboren werden für den Retter, der kommt. Besuch war angesagt, der Besuch des Retters. Und ich stelle vier Fragen zu diesem Besuch. Fragen, die uns Zacharias beantwortet. Woher er kommt, wohin er kommt, warum er kommt und wie man ihn empfangen hat, diesen Besuch, diesen Retter aus der Höhe, unseren Herrn Jesus Christus. Anhand dieser vier Fragen dachte ich mir, kann uns das Wichtige wieder neu wichtig werden. Und das brauchen wir so dringend. Advent will zur inneren Ausrichtung helfen auf den, der damals Mensch geworden ist, um uns Menschen zu retten. Advent will uns fragen, auf was sind wir ausgerichtet? Gerade auch in dieser Adventszeit. Auf was wollen wir ausgerichtet sein? Also ausgerichtet sein heißt, was ist mir das Wichtigste in allem Wichtigen? Was ist die Hauptsache? Zacharias sagt, es hat uns besucht, der Aufgang aus der Höhe. Da klingt es schon an, woher kam er, der gekommen ist? Er kommt aus der Höhe, er kommt von oben. Das ist nun nicht nur so zu verstehen, wir unten, er oben. Vielmehr ist damit gesagt, er kam aus der Welt Gottes und er ist selber Gott. Er kam aus der engen Gemeinschaft mit Gott. Er kam von allerhöchster Stelle in die tiefste Niedrigkeit. Und ich sage es noch einmal, das ist, wissen wir alle. Und Sie könnten jetzt genauso gut hier vorne stehen und das alles sagen, weil Sie es genauso wissen. Und doch ist es sehr mein Gebet auch gewesen für diese Stunde, dass es uns wieder neu wichtig geworden ist, was da so wichtig ist für unser Christenleben. Er kam von allerhöchster Stelle in die tiefste Niedrigkeit. Zum Beispiel, er kommt aus seines Vaters Schoß, heißt es in einem Weihnachtslied. Und Jochen Kleber sagt, Gott selber ist gekommen. O Heiland, reiß dich Himmel auf, herab, herab vom Himmellauf. Von der allerhöchsten Stelle kam er in die Niedrigkeit. Er kam auch wegen mir und wegen Ihnen. Und Advent will uns fragen, ob uns das noch etwas bedeutet oder ob es eine neue Bedeutung für uns bekommen darf und sollte. Es ist nichts Neues für uns, aber es könnte uns neu wichtig werden. Und damit ist schon das Nächste angeklungen. Ich sagte vier Fragen. Woher kam er? Wohin kam er? Zacharias sagt es so, er kam vom Licht in die Finsternis. Das finden wir auch schon in Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über die da wohnen im finsteren Lande scheint es hell. Und Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Er kam in die Finsternis. Wohin kam er? Fragen wir. Er kam in ein Jammertal, so heißt es in einem Lied. Das erinnert uns wieder an die Armseligkeit. Das armselige Leben ohne Gott. Ich lag in tiefster Todesnacht, so hat es Paul Gerhardt gesagt. Da hinein ist er gekommen. Oder im Lied, wie soll ich dich empfangen, finden wir, dass unsere Welt eine Welt mit tausend Plagen und großer Jammerlast ist. Du kommst ins Elend her zu mir. Wohin kam er? Du kommst ins Elend her zu mir, singt Martin Luther. Er kam in eine verlorene Welt. Welt ging verloren. Die Adventsfrage an uns, Advent will uns fragen, leben wir manches Mal, als wäre er nicht gekommen? Leben wir ein armseliges Leben, obwohl er doch gekommen ist? Und nun fragen wir, warum kam er? Das ist nun auch schon angeklungen. Und auch da können uns alttestamentliche Voraussagen helfen. Noch einmal Zacharia 9, Vers 9, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Er kam, um zu helfen und Menschen recht zu machen vor Gott. Was das bedeutet. Er hat uns recht gemacht vor Gott. Darum kam er. Jesaja 60, 2, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Er kam, um Herrlichkeit in unsere Niedrigkeit zu bringen. Zacharias sagt in seinem Lobgesang, er kam zu erretten von unseren Feinden. Und Paulus schreibt in Galater 4, Vers 4, er kam, damit er die, die unter dem Gesetz waren, unter dem Gesetz, das klingt nach bedrückt sein, geknechtet sein, damit er die erlöste. Und zu Josef sagte der Engel, er wird sein Volk retten von Sünden. Warum kam er? Darum kam er. Weil wir Menschen das so nötig hatten, dass er kam. Und Jesus sagt einmal selber dazu: Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19,10. Das ist auch eine wunderbare Antwort auf unsere Frage, warum kam er denn? Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Warum kam er? Er kam, so sagt es ein Liederdichter, dass er uns von Sünden freie und entbinde, also befreie, losmache, die Stricke löst. Und in Macht hoch die Tür wird er der genannt, der Heil und Leben mit sich bringt. Darum kam er. Und der all unsere Not zum Ende bringt. Du kommst und machst mich los, sagt Paul Gerhardt. Und an anderer Stelle seid unverzagt. Ihr habe die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Warum kam er? Der Sünde Last des Todes frohn, nimmt von euch Christus, Gottes Sohn. Jochen Klepper sagt, er ist gekommen, dich wieder heimzubringen, auf Adlers starken Schwingen. Darum kam er. Sie merken, dass ich eine große Freude habe an den Advents- und Weihnachtsliedern, aber Sie vielleicht auch. Advent will uns fragen, sieht man an unserem Leben, dass es einen Retter gibt, einen Tröster, einen, der Schuld vergibt, einen, der uns Heil und Leben gebracht hat? Sieht man es an unserem Leben? Die Menschen möchten nicht nur unsere Worte hören, die ihnen das bezeugen, sie möchten es sehen, dass wir befreit sind, dass wir beschenkt sind, dass wir eine Hoffnung haben, eine Zukunft. Übrigens wären noch viele Aussagen aus Liedern hier zu nennen. Vielleicht gönnen Sie sich eine Adventsstunde und suchen danach unter diesen Fragen, woher kam er, wohin kam er, warum kam er? Und ich stelle noch die vierte Frage, wie wurde er denn empfangen? Nun, da denken Sie wahrscheinlich auch sofort an diese Stelle aus Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So ist er damals empfangen worden oder nicht empfangen worden. Und wir? Wie ist es bei uns mit dem Empfang für ihn? Sein Kommen damals war ein Kommen für alle Menschen zu allen Zeiten. Und darum gilt die Frage jedem Menschen bis heute. Wie hältst du es mit dem Empfang für diesen Herrn? Die meisten unter uns haben ihn aufgenommen. Bei anderen steht er vielleicht noch vor der Tür und wartet. Was wird nun in Advents- und Weihnachtsliedern über diesen Empfang im ganz persönlichen Leben gesagt? Die sich sein nicht schämen und sein Dienst annehmen durch einen rechten Glauben mit ganzem Vertrauen, denen wird er eben ihre Sünd vergeben. Oder wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. Und dann im selben Lied die Bitte: Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür, dir offen ist. Auch dazu könnten Sie noch viel Schönes finden in den Liedern. Ich zitiere noch Philipp Friedrich Hiller. Er sagt: Sieh, dein König kommt zu dir. Seele, das sind frohe Worte. Sprich, mein König, komm zu mir. Sieh, ich öffne dir die Pforte. Zieh mit deiner Sanftmut ein. Was du findest, das ist dein. Das ist der Empfang für ihn. Besuch war angesagt, Besuch ist gekommen. Ein herrlicher Besuch im wahrsten Sinn des Wortes. Er kam aus der Herrlichkeit. Und seit seinem Kommen damals sind noch einige Adventsfragen wichtig und bis heute wichtig. Ob er in unserem Leben drin oder draußen ist, ob wir ihn empfangen haben, diesem Komm, o mein Heiland, Jesus Christ. Und ob er bei uns, die wir ihm längst aufgetan haben und es wirklich ernst gemeint haben, ob er bei uns überall drin ist, ob er wirklich der Herr unseres Lebens ist. Advent will uns fragen. Und Advent will uns fragen, ob wir bereit sind, wenn er wiederkommt. Er wird ja wiederkommen. Ich habe mich neulich für einen anderen Dienst beschäftigt mit dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen und mit dem ganzen Ernst dieses Gleichnisses, dass 5 draußen vor der Türe stehen und nicht hineinkommen, und Jesus sagt: Ich kenne euch nicht. Es geht darum, dass wir bereit sind, dass wir ihm bewusst entgegenleben, bewusst entgegengehen. Er wird wiederkommen. Dabei geht es dann nicht darum, ob und wie man ihn empfängt. Wenn er wiederkommt, kommt er als der göttliche Richter. Dann entscheidet sich, wen er annimmt oder verwirft. Er wird die annehmen, die ihn aufgenommen haben. Er wird die verwerfen, die ihn verworfen haben, weil sie meinten, ihn nicht zu brauchen. Darum ist für die, die ihn aufgenommen haben, und ich denke, das sind nun einfach die allermeisten unter uns, im Advent auch die Frage nach der Wachsamkeit dran. So hieß es vorhin im Lied, Advent will dich fragen, Herz, bist du bereit? Dass er jederzeit kommen könnte, heute, morgen. Bereit, dass wir nichts anstehen lassen, was zwischen ihm und uns steht. Ehe ich zum dritten Teil komme, singen wir das Lied 146. 146. Das erste war gewesen ein armseliges Leben ohne Gott in der Finsternis. Das zweite ein herrlicher Besuch, der alles verändern kann in einem Leben. Und darum das dritte ein sinnvolles Leben. Und da merken wir den großen Unterschied zur ersten Überschrift. Dieser Besuch kann alles verändern. Und wie viele Menschenleben hat es schon verändert, wenn Jesus in ein Leben kommen durfte. Ein armseliges Leben kann ein sinnvolles Leben werden. Der Engel hatte in seiner Ankündigung deutlich gemacht, was der Sinn des Lebens von Johannes sein würde. Er wird vor ihm hergehen, so sagt es der Engel, und Zacharias hat es ganz und gar verstanden, denn in seinem Lobgesang sagt er dann, du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Was für ein Auftrag! Ein einmaliger, denn Jesus ist nur einmal in dieser Weise auf die Erde gekommen. Das war sein erstes Kommen. Was mir daran noch wichtig geworden ist, auch gerade für das sinnvolle Leben, wir können nicht alle so leben wie Johannes. Das war etwas Einmaliges und etwas ganz Besonderes. Und doch, denke ich, wir könnten da für unser sinnvolles Leben auch etwas sehen. Für Johannes war damals der Auftrag klar. Die Ausrüstung vorhanden und die Ausrichtung eindeutig. Diese drei Schritte fand ich in dem, was der Engel über diesen Wegbereiter sagte. Der Auftrag ist klar. Dazu war Johannes bestimmt von Anfang an, Wegbereiter für den Messias zu werden. Johannes würde leben, um ein lebendiger Hinweis auf Jesus zu sein. Das war seine Bestimmung, das war sein Auftrag. Man möchte fast sagen, dazu ist Johannes geboren worden. Der Auftrag war eindeutig, Johannes, es wird in deinem Leben um Jesus gehen. So könnte man es mit wenigen Worten sagen. Darf ich da nochmal eine Adventsfrage stellen? Ist unser Auftrag auch klar als Christen? Bereitet dem Herrn den Weg. Dabei geht es nicht zuerst darum, dem Herrn den Weg zu bereiten bei anderen. Wir können ihn bei anderen erst bereiten, wenn er immer wieder bei uns bereitet ist und bereitet wird, bei uns selber. Da könnten wir sagen, er ist doch schon längst bei mir eingezogen. Ja, aber er braucht in unserem Herzen und Leben, und das ist immer wieder etwas, was ich von mir selber auch sage, sonst würde ich es gar nicht sagen. Er braucht in unserem Herzen und Leben immer wieder ganz neu freie Bahn. Das ist unser eigentlicher Auftrag. In einem Lied heißt es, macht in euren Herzen Bahn, dass der König kommen kann. Und ich setze in Klammer eine kleine Veränderung hinzu, dass der König wirken kann. Unser Auftrag ist auch klar. Bereite dem Herrn den Weg. Was uneben, macht eben. Räumt die Stolperstellen fort. Was im Dunkel ist, stellt ins Licht. In einem Gedicht heißt es, räumt die Asche vom Altar, dass die Liebe neu erwacht und zur Flamme angefacht brennt, so wie es einmal war. Da stellen wir vielleicht manchmal fest, es war schon anders in meinem Christenleben. Es war schon anders in meinem Leben mit Jesus. Der Auftrag ist er uns klar, bereitet dem Herrn den Weg. Zum Advent gehört auch Selbstprüfung und auch Buße. Advent ist Zeit der Buße, Zeit des Wegräumens, Zeit der Wegbereitung. Wer weiß davon noch etwas? Und das ist ja nicht etwas Schweres, was uns da aufgelegt wird, sondern wenn ich umkehre, wenn ich neu anfange mit diesem Herrn, dann wird das Leben auch wieder neu und schön. Im Leben des Johannes ging es um Jesus. Und die Adventsfrage an uns, Advent will uns fragen, um was geht es in unserem Leben vor allem? Ich muss immer wieder dazu sagen, es gibt viele wichtige Dinge, um die es uns gehen muss, keine Frage. Aber das Wichtigste? Bei Johannes war die Ausrüstung, der Auftrag klar und das Zweite, die Ausrüstung war vorhanden und sie ist vorhanden. Ein kleiner Satz gibt uns Aufschluss über die Ausrüstung des Johannes, also das, was er brauchte, um Wegbereiter zu sein. Er war vom Mutterleib an erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wer mit dem Geist Gottes erfüllt ist, der will nichts anderes, als was Gott will. Darum hatte Johannes bestimmt ein ganzes Jahr zu diesem Auftrag. Und der Auftrag war ja klar. Wenn Gott den Auftrag gibt, dann gibt er auch die Ausrüstung. Und je mehr Johannes wusste, wie sehr er diese Ausrüstung brauchte, umso mehr konnte der Geist Gottes durch ihn tun. Wir haben dieselbe Ausrüstung. Als Jesus in unser Leben kam, hat er sie mitgebracht. Wenn wir Jesus haben, haben wir die Kraft, dem Auftrag entsprechend zu leben. Wir haben alles, was wir brauchen, um dieses Leben als Christen zu leben. Petrus sagte so in seinem Brief, alles ist uns geschenkt, was zum Leben mit diesem Herrn gehört. Das passt so richtig zu unserem Herrn, dass er nicht sagt, guck selber, wie du zu deinem Sach kommst, was du brauchst. Nein, es ist uns alles geschenkt. 2. Petrus 1, Vers 3. Die Ausrüstung war vorhanden, der Auftrag war klar und das Dritte, die Ausrichtung war eindeutig damals bei Johannes. Und da erinnere ich Sie an das wunderbare Bild von Grünewald. Da hat Johannes bei der Darstellung der Kreuzigung ins Bild aufgenommen. Hat er seine Bibel nicht gründlich gelesen, der Herr Matthias Grünewald? Wir wissen doch, dass Johannes lange vor der Kreuzigung von Jesus gestorben ist, sterben musste. Johannes konnte auf Golgatha gar nicht dabei gewesen sein. Ist das ein Fehler des Künstlers, indem er einen Mann unter dem Kreuz stehen lässt, der da ganz gewiss nicht gestanden hatte? Nein, es war kein Fehler, sondern eine ganz bestimmte Absicht. Grünewald war der Meinung, dass der Mann hier nicht fehlen durfte, dessen Leben ein einziger Hinweis war auf Jesus. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Darum ist ja auf dem Bild auch der Zeigefinger des Johannes überlang. Wirklich ein Zeigefinger. Und in der einen Hand auf diesem Bild hält Johannes die aufgeschlagene Bibel und mit der anderen zeigt er auf den Gekreuzigten. Und die Augen des Johannes sind dabei aber nicht auf Jesus gerichtet, sondern auf die Menschen, die zwar auf dem Bild nicht zu sehen sind und doch auch unter dem Kreuz waren. Johannes war ausgerichtet auf Jesus. Und er wollte so gerne, dass Menschen ausgerichtet wären auf Jesus. Und darum noch einmal diese Adventsfrage, auf was sind wir ausgerichtet? Auf die Betriebsamkeit der Adventszeit und des Lebens, auf unsere Arbeit, auf Menschen, die uns brauchen. Man kann auch sehr ausgerichtet sein auf sich selber. Advent heißt, wir schauen auf den, der gekommen ist und der wiederkommen wird. Wir schauen ihm entgegen, wir leben ihm entgegen. Ist die Ausrichtung eindeutig bei uns? Wir leben dann ein sinnvolles Leben, wenn uns der Auftrag klar ist, wenn wir mit der vorhandenen Ausrüstung leben und unsere Ausrichtung immer wieder korrigieren und korrigieren lassen. Die diesjährige Adventszeit dauert noch 2 Wochen. Sie können also noch klären, wir können noch klären, was für eine Adventszeit es sein soll in diesem Jahr bei uns ganz persönlich. Advent will uns fragen. Und wenn es eine echte Adventszeit ist, dann gibt es Auswirkungen weit darüber hinaus, die wir gar nicht machen müssen, die der Herr dann schenkt. Das wünsche ich Ihnen. Also nicht armselig müssen wir leben, ganz anders darf unser Leben sein. Wir beten. Ja, lieber Herr, und das ist wirklich deine Art, deine liebende Art, dass du uns nicht Lasten auflegst mit dem Leben als deine Nachfolger, sondern dass du es für uns bereitet hast, auf wunderbare, göttliche Weise. Du willst nur immer wieder unser Einverständnis, dass wir es leben wollen, was wir leben dürfen. Herr, du siehst, wie es manchmal untergeht in allen Belastungen des Lebens, in allen Belastungen des Alltags, in allen Anforderungen, dass wir viel mehr auf anderes ausgerichtet sind, dass anderes viel wichtiger wird. Danke, Herr, dass du uns in dieser Adventszeit fragst und dass du es gut meinst mit diesen Fragen und dass du uns wieder ganz nah zu dir holen möchtest, Herr, dass wir wieder so mit dir leben, wie du dir es gedacht hast und wie es unendlich kostbar ist. Und so leben wir dir auch entgegen, Herr. Lass uns nicht über allem Diesseitigen vergessen, dass du wiederkommst und dass du unsere Bereitschaft willst und dass du die Bereitschaft auch segnen wirst. Wir danken dir jetzt für dein Wort und wir danken dir für den Segen, den du für diese Adventszeit noch bereit hast für uns, für jeden von uns, wo er auch lebt und wie es ihm auch geht und was er auch braucht, Herr. Du hast Segen und Hilfe genug. Amen. Vom Lied 137 singen wir nicht alle 10 Strophen, sondern 1, 4 und 5. 137, 1, 4 und 5. Wie soll ich dich empfangen? Ich habe Sie vorhin schon eingeladen zur Bibelstunde am nächsten Sonntag, zur Weihnachtsbibelstunde. Ich will es noch einmal tun. Die Bibelschule hat ein Stück eingeübt, das zu Herzen geht. Außerdem wird es eine biblische Botschaft geben. Wir freuen uns, wenn Sie noch Gäste mitbringen. Flyer liegen draußen. Dann möchten wir auch schon hinweisen auf unser Freundestreffen am 6. Januar in Stuttgart in der Liederhalle. Unter dem Thema, bis Jesus wiederkommt. Programme liegen auch draußen. Und die erste Bibelstunde im neuen Jahr, jetzt schauen wir schon weit voraus, ist am 13. Januar Kurt Schneck, der Direktor der Kurzbibelschule Schloss Glaus in Österreich, wird diese Bibelstunde halten, also am 13. Januar, die erste im neuen Jahr. Kurt Schneck wird übrigens vom 8. bis 16. Januar bei uns sein und als Gastlehrer in der Bibelschule über den Römerbrief und den Epheserbrief unterrichten. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Auch dafür finden Sie draußen Programme. Nun bleibt mir nur noch, Ihnen eine ganz gesegnete Adventszeit zu wünschen und jetzt auch einen guten Heimweg. Auf Wiedersehen.